möglich machen, dass das Heil der Heiden gilt. Das ist total wichtig. Hey, Jesus hat so oft davon geredet, ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. Ich bin mit euch, ihr macht zu Jünger alle Nationen. X-mal sagt das Jesus den Jünger, aber die sind einfach dämlich gsi, um das zu checken. Die haben dann nicht checken, was das heisst. Zeugen sein, bis an der Welt enden. Zu Jünger machen, alle Völker. Warum? Weil sie ihren Tunnelblick hatten. Tradition hat ihnen gesagt, nur Juden, nur Juden, nur Juden. Die Juden sind Gottes Volk. Das Heil ist für die Juden nicht verteidigt. Die Juden sind die Auserwählten. Also wenn jemand will heil werden, muss er Jude werden und an Jesus glauben. Das war ihre Sicht. Und die erste Bahn bricht, wo sie merken, die Samariter, die können auch heil, die können auch Christen werden. Das war das Erste. Da geht ja noch. Die Samariter, das sind so ein bisschen Halbjuden. Die Samariter sind für die Juden das, was der Oberländer für den Berner ist. Nicht ganz Berner, aber gleich irgendwo, oder? So ein bisschen. Wir könnten ja irgendwo. Vielleicht war so. Ihr seid eigentlich die schottischen Berner. Ihr seid die Schotten unter den Berner. Die Oberländer, oder? Ihr rennt zwar nicht im Schottenröckli und im Kilt umeinander, aber ihr seid so ein bisschen Bergler noch und überhaupt. Das sind die Samariter auch. Also nicht wirklich Berner, aber nicht wirklich Juden, aber gleich irgendwo. Also, dass für die ein Heil ist, können wir ja noch begreifen. Aber für Heiden, für Römer, für Heiden, das kann nicht sein. Und jetzt muss Gott mit einem Zeichen, zeichenhaft, ganz deutlich machen. Jetzt muss Gott ganz deutlich machen, es ist 9, ja, weil ich weiss es. Ganz deutlich machen, dass die gläubig geworden sind. Nur, wie zeigt man denn da? Wenn Gott da muss sagen, wie macht man das sichtbar? Die Antwort, indem sie in die Zunge reden können. In Apostelgeschichte 11 erklärt der Petrus nachher seinen Apostelkollegen, was da passiert ist. Die haben ihn nämlich zusammengeschissen. Die haben zu ihm gesagt, hey Petrus, den kannst du nicht bringen. Du kannst nicht hingehen und Heiden taufen. Was soll denn da? Und dann hast du auch noch gegessen mit denen. Und dann muss er anfangen zu erklären. Und er erklärt die ganze Geschichte, was da passiert ist. Er erklärt das denen. Und dann heisst es, als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang, bei Pfingsten, auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Und jetzt kommt der wichtige Satz. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen. Und jetzt schaut, was sie sagen. So hat auch Gott den Heiden die Gabe der Zungenrede gegeben. Nicht, oder? Nicht, überhaupt nicht. Dass die können Zungen reden, da ist der Apostel völlig egal. Da geht denen. Es geht denen am Füdli vorbei. Die machen ganz einen anderen Schluss. Die sagen, also hat auch Gott, der Heide, die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Also können Heide tatsächlich in den Himmel kommen. Das ist der Beweis dafür, dass es für die Heiden einen Weg zum ewigen Leben gibt. Wir müssen euch vor Augen führen. Die Apostelgeschichte, das ist eine ganz spezielle Phase im Neuen Testament. Vieles in dieser Zeit ist anders als normal. Weil es wie eine Übergangszeit ist. Sagen, alle Gläubigen müssen die Zunge reden können, ist absurd von dieser Stelle her. Wenn dem so wäre, würde die Schrift sich selber widersprechen. Wir haben das dann gesehen im Abschnitt, wo es ums Zungenreden geht. Aber hier ganz klar, also dass Sprachenreden oder Zungenreden die Normalfolge vom Geistesempfang sind, aufgrund von dieser Stelle, das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. Das ist heilsgeschichtlich ganz wichtig, dass das passiert. Apostelgeschichte 19, die letzte Stelle, 1 bis 7. Dann machen wir fertig. Auch da wird argumentiert, Geistesempfang sind zwei verschiedene Erlebnisse. Es geschah aber, währenddem Apollos in Korinth war, dass Paulus nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Vielleicht einmal da, was ist die normale Erwartung von Paulus, wenn man den Heiligen Geist bekommen sollte? Habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig geworden seid? Was erwartet er? Also er geht davon aus, dass sie sagen ja. Sie aber antworteten: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Also die sagen zu einem Heiligen Geist, Bahnhof, keine Ahnung, von wem redest du da? Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes, von Johannes dem Täufer. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie aber dies gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Insgesamt waren es etwa 12 Männer. Wenn das so wäre, dass die Wiedergeburt und das Empfangen vom Heiligen Geist zwei separate Ereignisse sind nach dieser Stelle, dann müsste man davon ausgehen, dass die 12 oder ungefähr 12 Männer, die da sind, dass die gläubig gewesen sind, schon bevor der Paulus ihnen begegnet. Ich stelle das einmal fest, die Frage. Ich bin ja nicht allein mit dem, ganz viele Ausleger sagen das. I. Howard Marshall, er hat Tyndale New Testament Commentaries geschrieben zur Apostelgeschichte. Er sagt, sie haben auf den Paulus wie Jünger gewirkt, wie Nachfolger von Jesus. Sie sind es aber nicht wirklich gewesen. Sie sind äußerlich dahergekommen, wie Gläubige. Sie scheinen auch einiges gewusst zu haben über Jesus. Ihre Aussage, dass sie aber auf Taufe von Johannes getauft worden sind, zeigt aber, dass sie eben Jünger von Johannes gsi sind und nicht Jünger von Jesus. Anscheinend hat die Botschaft von Jesus, eine Art Jesus-Botschaft, den Weg gefunden in diese Gegend, ohne dass über seine Auferstehung und ohne dass über die Ausbrüssung und die Ausgießung vom Heiligen Geist etwas dabei gewesen wäre. Darum sagt der Paulus: Ja, wenn ihr auf die Johannestaufe getauft worden seid, wisst ihr, die Johannestaufe war eine Voraustaufe, eine Wegbereiter-Taufe, die die Menschen vorbereiten sollen auf den Messias, auf Jesus. Nachdem sie das hören, heisst es, sie lesen sich taufen auf den Namen Jesu. Tatsache, dass in der Urgemeinde Taufe und Wiedergeburt ein Ereignis war, macht deutlich, in meinen Augen, die Männer sind da zum Glauben gekommen. Die sind vorher schon rumgelaufen, haben vielleicht von Jesus geredet, sie mögen vielleicht sogar predigt haben, aber sie sind nicht wiedergeboren gewesen. Können sie nicht? Ohne Heiligen Geist sowieso nicht. Wo sie den Paulus hören, die Botschaft über den auferstandenen Jesus, wo sie die Ausgießung vom Heiligen Geist und so weiter, wo sie das verstehen und die Wiedergeburt erleben, kommen sie den Heiligen Geist über, was der normale Weg vom Geistesempfang ist. Der Paulus selber fragt Johannes Jünger, ob es den Heiligen Geist bekommen hat, als ihr gläubig geworden seid. Übrigens, das ist ganz komisch, dass der Paulus die fragt. Einerseits erwartet er ja, dass jeder, wo Jesus sagt, noch hat, den Heiligen Geist hat. Aber irgendwo merkt er, etwas ist nicht ganz koscher mit denen. Etwas ist nicht gut. Er geht selbstverständlich davon aus, dass jemand den Heiligen Geist haben sollte, wenn er gläubig ist. Irgendwo spürt er aber, etwas ist nicht so, wie es sein sollte bei diesen Zwölfen. Ich glaube, der Grund ist der, dass sie nicht gläubig sind. Übrigens, wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten 16 Jahre, mir sind x-mal Menschen begegnet, die äußerlich dahergekommen sind wie Jünger. Äußerlich hat man den Eindruck gehabt, die sind Christen. Aber im Gespräch mit ihnen hat man gemerkt, sie sind nicht gläubig. Das sind oftmals Menschen gewesen, die den christlichen Jargon perfekt beherrscht haben. Die haben sich auch immer irgendwie im Dunstkreis von Gemeinden und Christen aufgehalten. Aber die haben nie eine Wiedergeburt erlebt. Ich denke einerseits an Menschen, die in evangelikal-gesetzlichem Umfeld aufgewachsen sind. Die wollten ein aufrichtig frommes Leben führen, aber die haben die Botschaft von der Erlösung aus Gnade nicht verstanden. Das sind Leute, die sind zum Teil in Gemeinden aufgewachsen, die sind in frommen Familien aufgewachsen, die haben die Bibel gelesen, sie können laufen. Die haben alle alten Lieder können. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Da haben sie alles können. Fürsche und Hindersche. Vierstimmig müssen sie sein. Die haben auch, wenn sie betet haben, oh Herr, Heiland hier, Heiland dort, Herr da, Herr da. Hast du das Gefühl gehabt, ja, die können die Sprache, die reden meine Sprache. Aber wenn ich mit ihnen zusammen war, hatte ich den Eindruck gehabt, die reden meine Sprache, wie wenn ein Ausländer Deutsch redet. Er redet Deutsch, aber ich spüre, er ist kein Schweizer. Haben wir irgendwelche Ausländer da? Oder habe ich wieder gut, also habe ich ganz ehrlich gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Ich verstehe, was sie sagen, aber ich habe den Eindruck, die reden eine Fremdsprache, auch für sie selber. Im Gespräch dann, ich mag mich erinnern, eine Begebenheit, eine Frau in der Seelsorge, gläubige Familien aufgewachsen, eben gesetzlich evangelikales Umfeld. Und ich ihr das Evangelium erklärt habe und ihr gesagt habe, Jesus langet. Du kannst und musst dir den Himmel nicht verdienen. Es ist Christus, der für dich gezahlt hat. Und da auf dem Kreuz steht drauf 100%. Da steht nicht drauf 99%. Und 1% musst du dem bringen. Und ich habe ihr gesagt, wenn du da glaubst und annimmst, dann ist die Sache gegessen. Dann ist gut. Hör auf. Die hat mich angeschaut unter Tränen und hat mir gesagt, ist das wirklich so, dass Jesus langt? Ich habe ihr gesagt, ja. Dann sagt mir die Frau, ich bin seit Jahrzehnten in der Gemeinde, ich habe das noch nie gehört. Noch nie gehört. Die Frau hat hier Jesus angenommen. Die hat das, würde heute auch selber sagen, das war der Moment, wo ich Jesus angenommen habe. Wenn er sie aber gefragt hätte, wie ist sie dahergekommen, die restlichen 30 Jahre von ihrem Leben, hätte man gesagt, wie ein Jünger. Die hat alles brav gemacht, was man hätte sollen. Sie ist in den Gottesdienst gekommen, sie hat stille Zeit gemacht, sie hat sogar mitgearbeitet. Aber sie war nicht gläubig. Zweites Beispiel, andere Leute, die in stark charismatischen Gemeinden verkehrt haben. Die haben viel vom Wirken vom Geist berichtet, zum Teil sogar in die Zunge können beten. Wenn man von außen geschaut hat, hat man das Gefühl gehabt, wiedergeboren. Aber auch da irgendwo im Gespräch das Gefühl, etwas ist nicht koscher. Etwas ist nicht koscher. Die sind nicht ganz durchgebacken. Das stimmt nicht. Und es hat nichts damit zu tun, dass Charismatiker sind. Es hat nichts damit zu tun, dass einen überschwänglichen Frömmigkeitsstil haben, viel emotionaler, als wir uns gewöhnt sind vielleicht. Du kannst es fast nicht greifen. Sie schlüpfen da immer zwischen den Fingern durch. Sie reden von Jesus, aber irgendwo ist es gleich komisch. Auch da, im Gespräch merke ich, die haben nicht verstanden, was Golgatha bedeutet. Die haben mir gesagt, wir haben das noch nie wirklich verstanden. Ich denke, ein Mann ist bei mir in der Gemeinde, eine frische Gemeinde gekommen, ziemlich frische Gemeinde gekommen, wo wir zu Fisch waren. Er war jeden Sonntag da. Er ist total fromm aufgewachsen. Er ist total ein lieber Kerl. Also der tut keiner Flüge etwas zu leid. Der würde nie einen vom Velo abschütteln. Nie. Das ganze Leben, wirklich. Und ein enorm ernsthafter Typ. Er kommt in die Gemeinde, 2 Jahre, 3 Jahre. Er redet mit mir über Predigten, sagt, deine Predigten sprechen mich so an. Finde es total gut. Und meldet sich irgendwann für einen Real-Life-Kurs an. Kommt in einen Real-Life-Kurs. So einen Glaubensgrundkurs, den wir einmal gemacht haben. Und lässt sich das Ganze an. Und sagt, habe ich noch nie so gehört. Ich habe dann für mich gedacht, du hast du auch nicht gelassen die letzten 3 Jahre. Ich habe doch immer wieder in der Predigt über das geredet. Aber er sagt, ich habe das noch nie so gehört. Ich verschrecke bei mir selber, weil ich habe gedacht, das ist klar, der Mann ist gläubig. Er kommt ja jeden Sonntag in die Gemeinde. Logisch ist er gläubig, er ist ja immer da, oder? Und dann an einem Sonntagmorgen, aus heiterem Himmel, wenn der Abend mal gefeiert, aus heiterem Himmel, noch in dieser Zeit vom Real-Life-Kurs, kommt er unter Tränen, schüttelt dann, völlig emotional, schüttelt dann durch, er brüllt und sagt, heute Morgen habe ich es begriffen. Heute Morgen hat es Klick gemacht bei mir. Und jetzt? Ist der Herr gekommen wie ein Jünger, jahrelang. Ist aber keiner gewesen. Die gleiche Denke ist da. Es erkennen, dass der Tod von Jesus am Kreuz tatsächlich lange um uns zu erlösen, dass wir uns den Himmel nicht mehr verdienen. Es kann im Leben alles ändern. Und ich behaupte, es gibt einen Haufen Leute, die leben wohl mit Gott und probieren fromm und gottesfürchtig zu leben. Kommen vielleicht sogar evangelikal über. Aber sie sind nicht wiedergeboren. Sie wirken nur so auf uns. Okay. Damit kommen wir zum Schluss und Fragen. Habt ihr Fragen? Etwas, was euch beschäftigt, etwas, was ihr noch sagen wollt? Etwas, was unklar ist? Gut. Wer? Jawohl. Jawohl. Lukas 11, 9 und 13. Jawohl. 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 Also, grundsätzlich muss man sehen, alles, was vor Pfingsten passiert, ist als Testament, ist alter Bund. Da denke ich, geht es genau um das. Dass, also erstens einmal geht es darum, Gott ist ein guter Gott. Er gibt nicht Schlechtes, wenn wir um Gutes bitten. Das macht er nicht. Er wird nicht, das heisst dann auch, kein von euch wird eurem Sohn eine Schlange geben, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um Brot bittet. Selbst ihr als Menschen, die ja böse sind, macht das nicht. Wie viel weniger wird Gott so handeln? Und da, glaube ich, geht es um eine alttestamentliche Situation. Klar sind wir im Neuen Testament, aber wir sind im Alten Bund, immer noch. Vor Golgatha, vor Pfingsten, wo wir am ersten Abend gesagt haben, im Alten Testament hat Gottes Geist eine andere Rolle gehabt und eine andere Wirkung als im Neuen Testament. Das war nicht das Innewohnen, das war ein auf uns gekommen. Auch Jesus sagt ja den Jüngern vor der Himmelfahrt, nehmt hin, hauchte sie an und sprach, nehmt hin, Heiligen Geist, oder empfangt Heiligen Geist. Die Jünger haben den Heiligen Geist, wenn er so wendet, zweimal bekommen. Einmal in der alttestamentlichen Form als Dienstausrüstung, so wie ein Paulus, ein Simson, ein Gideon, wie die alttestamentlichen Leute alle, aber nachher an Pfingsten in neutestamentlicher Form innewohnend. So würde ich diese Stelle verstehen. Übrigens, nicht alles in den Evangelien ist für alle Zeiten geschrieben oder gilt allen. Nicht alles, was in den Evangelien steht, gilt allen, gilt uns als Christen. Zum Beispiel Matthäus 10, Vers 5. Jesus sandte die 12 aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf den Weg der Heiden, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Was würde er sagen? Gilt uns der Vers? Nicht, oder? Aber er steht doch im Neuen Testament. Also nur weil er in der Evangelien steht und im Neuen Testament steht, heisst das noch nicht, dass er autoritativ ist für alle Gläubigen zu allen Zeiten. Versteht ihr, was ich meine? Das Gleiche würde ich sagen mit Lukas 11. Das ist eine spezielle Situation, wo Jesus sich an alttestamentlich Gläubige richtet. Gut, andere Fragen? Welches Beispiel? Sie haben ja gewusst, dass Gott den Heiligen Geist sehr wohl gibt. Das haben sie natürlich gewusst. Gott gibt seinen Geist. Gott hat seinen Geist immer schon gegeben. Durch alle Zeiten durch. Immer wieder. Im Alten Testament. Da heisst es vom Oholiab und vom Bezalel, glaube ich, Gott hat sie mit seinem Geist ausgerüstet, dass sie geschickt waren in allem Kunsthandwerk. Da hat man gewusst, das kommt vom Heiligen Geist. Da heisst es beim Simson, die Kraft des Herrn, der Geist Gottes kommt über ihn, der David genau gleich. Der David betet übrigens, nimm deinen Geist nicht von mir. Etwas, was im neutestamentlich Gläubigen so nicht wird beten. Aber der David weiss, Gott hat mir das gegeben, aber ich kann es auch jederzeit wieder nehmen, die Dienstausrüstung, das Gesalbtsein, das Übernatürlichsein. Okay? Jawohl. Ja. Mhm. Ich würde so sagen, ja. Wobei ich nicht würde sagen, im Alten Testament hätte man nicht können beten um Gottes Geist. Ich glaube, das Gebet hat es sehr wohl schon auch gegeben. Herr, also gut, ich müsste jetzt vielleicht einmal die 105 Psalmen noch durchnackern, aber ich bin fast sicher, dass es irgendwo Stellen gibt, wo der Wunsch, die Sehnsucht, leg deinen Geist auf mich, sehr wohl da ist, auch geäussert wird. Weil ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die alle Menschen haben. Also ich denke auch heute, oder, die Sehnsucht im Herz zu haben, Jesus, schenk mir noch mehr von deinem Geist, das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Jawohl. Ja. 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 Ja, klar. Ja. Ja. Jawohl. Ja. Also es könnte ich absolut auch so sehen, aber was ich ganz sicher würde bestreiten bei Lukas 11, das wäre, dass man, wenn man den Text so nimmt, wie er da steht, Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. Da würde ich sagen, nein. Nein. Also nicht im Sinn von, du kriegst etwas über, wenn du darum bittest, und wenn du halt nicht darum bittest, bist du selber die Schuld, kriegst du es nicht. Weißt du, im Sinn von... Genau. Jawohl, es ist Gnade und es ist etwas, wo allen Gläubigen geschenkt wird, oder? Nicht nur denen, die darum bitten, oder? Ja. Okay, also, wenn ich euch abschliessend würde fragen, wer von euch ist mit dem Heiligen Geist getauft worden? Könnt ihr mal schnell aufheben, die mit dem Heiligen Geist schon getauft worden sind? Jawohl, wer noch nicht? Mit denen müsste ich vielleicht ein Bier nehmen nachher und ein bisschen reden. Also ich glaube, das ist klar, oder? Theologisch. Taufe mit dem Heiligen Geist haben wir erlebt. Tauft sie mit dem Heiligen Geist heisst, mit reingenommen werden in die Familie Gottes. Wenn ich euch jetzt aber frage, wer von euch wünscht sich noch mehr von Jesus in seinem Leben, noch mehr Wirken von Gottes Geist in seinem Leben? Hoffentlich hebt ihr den alle auf. Wenn ich euch frage, gibt es irgendeine Gruppe von Christen, die euch da vorbildhaft vorangeht? Denke ich, viele von euch würden sagen, ich habe Freunde, die sind in der Pfingstgemeinde, denen spüre ich da ab. Ich würde euch sagen, jawohl, ich auch. Ich habe auch solche, die in der FG sind, wo ich das abspüre, aber eben auch solche in der Pfingstgemeinde, von denen möchte ich lernen. Und wenn ich euch frage, geht ihr jetzt irgendeinen Guru, um über euch beten zu lassen, dann hoffe ich, ihr sagt nein. Sondern ihr sagt, ich will Verantwortung übernehmen für mein Leben. Und ich will Jesus Raum geben. In aller Demut, aller Schwachheit, in allem Unvermögen, aber er soll dürfen regieren. Okay, gut. Merci vielmals, ihr seid sehr geduldig gewesen, habt fest durchgehebt. Wenn ihr das Skript wollt, könnt ihr es, wie gesagt, sagen. Da habt ihr all die Stellen drin, auch die theologischen Begründungen nochmal. Nächstes Mal haben wir, glaube ich, Gaben, Geistesgaben. Und dort wird dann der Frank sehr praktisch auch zu euch reden. Gut, merci vielmals, kommt gut heim, ade miteinander.